Hallo, das ist Reingehen, der Podcast der Wochentaz. Ich bin Sophie Fichtner und spreche hier mit den AutorInnen über die bewegendsten Geschichten aus unserer aktuellen Ausgabe. Diesmal sprechen wir über eine Recherche über ein Vergewaltigernetzwerk, das sich auf Telegram darüber ausgetauscht hat, wie sie Frauen betäuben und vergewaltigen. Im zweiten Teil geht es um Designer-Babys. Startups in den USA werben damit, Embryos mit Genanalysen zu scannen, damit Eltern sich für ihr bestes Kind entscheiden können. In der ersten Geschichte geht es um sexualisierte Gewalt. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, spult am besten vor bis zur Hälfte dieser Folge. Auf Telegram tauschten sich 8 Männer in einer Chatgruppe darüber aus, wie sie Frauen am besten betäuben und vergewaltigen. Sie teilten Videos ihrer Taten, feierten sich gegenseitig dafür. 4 dieser Männer standen jetzt und stehen in Deutschland vor Gericht. Zu diesem Netzwerk habe ich zusammen mit meiner Kollegin Anne Fromm recherchiert und darüber wollen wir jetzt gemeinsam reden. Hi Anne.
Hi Sophie.
Schön, dass du da bist. Du leitest das Ressort Reportage und Recherche und bist auch im Vorstand der Taz. Und in den letzten Jahren hast du häufiger zu sexualisierter Gewalt gegen Frauen recherchiert. Was hat dich dann jetzt aber an dieser Recherche, an diesem Netzwerk, den 8 Männern, die sich in der Chatgruppe ausgetauscht haben, besonders schockiert?
Na, also dass es diese Netzwerke gibt, dass es Telegram-Gruppen, aber auch auf Pornoseiten Gruppen gibt von zum Teil tausenden Männern, die sich darüber austauschen, wie sie ihre Frauen, ihre Töchter, ihre Kolleginnen, ihre Nachbarinnen sedieren und vergewaltigen, das ist nicht ganz neu. Dazu gab es schon mal eine große ARD-Recherche, eine CNN-Recherche. Für uns ist es aber neu gewesen in dem Sinne, dass wir uns noch nie mit so einem Netzwerk beschäftigt haben. Und ich fand schon, wenn man da jetzt einmal eintaucht in diese Brutalität, in diese Gefühlskälte, das ist schon wirklich schockierend, weil diese Form von Verbrechen sozusagen so im Dunkeln passiert und wir jetzt eben versuchen, sie ans Licht zu bringen. Was das Besondere jetzt an dieser Gruppe ist, mit der wir uns beschäftigt haben, ist, es eine sehr kleine Gruppe. Das waren 8 Männer, ein geschlossenes Netzwerk. Alle, oder bis auf einen, alle Täter sind Chinesen, die in Deutschland leben und alle Opfer oder der überwiegende Großteil der Opfer waren auch chinesische Frauen.
Und was uns auch so schockiert hat, war, wie die über diese Frauen gesprochen haben, oder? Das war einfach in den Chats sehr ersichtlich, weil die wie so eine Geheimsprache entwickelt haben. Frauen haben sie als Autos bezeichnet, sie selbst waren dann Autofahrer, sie hatten, wenn sie mit den Frauen eine Liebesbeziehung hatten, waren es dann wieder ihre Privatautos. Die Betäubungsmittel, die sie benutzt haben, waren Öl oder Sprit. Das war einfach sehr bedrückend, wie sie so die Frauen objektifiziert haben.
Genau. Schockierend ist auch, wie die Täter diese Frauen gefunden haben. Also die Männer, die vor Gericht standen, das waren 4 und der eine hat seine Frauen oder seine Opfer zum Teil bei Wohnungsbesichtigungen überwältigt und vergewaltigt. Einer hat seine Nachbarin über Monate vergewaltigt. Ein anderer hat sein Opfer auf Dating-Plattformen gefunden. Also das waren der Großteil von Vergewaltigungen und Sexualstraftaten findet ja meistens so im Nahbereich statt. Also innerhalb der Familie, häusliche Gewalt oder so innerhalb von so einem Bekanntenkreis. Und das Besondere hier an diesen Fällen ist, dass viele von diesen Opfern eben die Täter nicht kannten. Also eine Anwältin, mit der ich gesprochen habe, die in einem dieser Prozesse auch beteiligt war, hat auch gesagt, das ist fast wie so ein Krimi gewesen. Also so der Mann hinterm Busch, der einen auf dem Heimweg überfällt, das passiert ja gar nicht so oft, wie man immer denkt oder wie das so in Filmen und in der Horrorvision dargestellt wird. Aber in diesem Fall war es eben genau so. Also es gab keinerlei Anzeichen und das macht was mit den Frauen, mit den betroffenen Frauen, aber auch mit uns als Rechercheurin, weil sich so ein Gefühl einstellt von, als Frau ist man eigentlich nirgendwo sicher.
Ja, darüber haben wir auch oft gesprochen dann danach, wo wir gedacht haben, Gott, das lauert überall die Gefahr. Was ich auch sehr eindrücklich fand, ich war im Landgericht in München, als der Anästhesist sein Gutachten vorgestellt hat. Und da wurde sehr klar, dass mit den Medikamenten, mit denen die Männer hantiert haben, sie auf jeden Fall in Kauf genommen haben, dass die Frauen sterben können. Die hatten keine Ahnung, was sie eigentlich so richtig machen, was sie da benutzen, wie hoch sie das dosieren müssen. Und dadurch war es auch einfach wahnsinnig gefährlich für die Frauen. Deshalb ist jetzt in München ja zum Beispiel auch Mord angeklagt. Ja, der Anästhesist hat dann erzählt, was eigentlich bei Operationen für Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, wenn diese Medikamente eingesetzt werden. Zum einen wird da natürlich der Sauerstoff gemessen, der im Blut ist. Man bekommt aber auch Sauerstoff. Der CO2-Gehalt, den man ausatmet, wird gemessen. Es gibt einen Absaugschlauch, falls man sich erbricht. Und vor allem, das hat der Anästhesist oft betont, sind mehrere geschulte MedizinerInnen vor Ort, die in einer Notsituation eingreifen können und einen retten können. Und das war natürlich nie der Fall, wenn die Männer ihre Opfer betäubt haben. Und genau, ich fand auch sehr eindrücklich, dass er dann beschrieben hat, dass sie, der Anästhesist, dass sie ein Medikament eigentlich gar nicht mehr einsetzen, weil die Frauen beispielsweise dann also sehr unwohl sich fühlen, wenn sie wieder aufwachen. Sie sehen vielleicht Tiere oder hören Stimmen. Also es sind schon Medikamente, die einfach, die sind verschreibungspflichtig und werden im OP-Saal eingesetzt, um Menschen so sehr zu betäuben, dass man sie aufschneiden und operieren kann. Das wurde mir da so sehr klar, was es auch einfach für krasse Sachen waren, die da eingesetzt haben.
Genau, und ich glaube, gerade dieser Aspekt ist für die Betroffenen, für die Opfer. Es gibt sehr viele, muss man dazu sagen, auch nicht alle, die Opfer von diesen 8 Männern geworden sind, sind bis heute identifiziert. Also man hat die ganzen Videos gefunden und beschlagnahmt, aber nicht bei allen Frauen konnten die Gerichte und die Polizei jetzt klären, wer alle Opfer sind. Aber viele sind natürlich auch identifiziert. Und die, was für viele von denen besonders schlimm war, war eben genau das, was du beschreibst. So dieses Wissen, wir hätten sterben können und wir konnten aber nichts anderes machen. Also diese krasse Hilflosigkeit, dieses krasse Ausgeliefertsein durch diese Betäubungssituation ist, glaube ich, kommt zu diesem generellen schrecklichen, können wir uns ja nur vorstellen, schrecklichen Gefühl von, ich habe sexualisierte Gewalt erlebt, nochmal dazu.
Wie schlecht es den Frauen geht, hat man dann in München im Prozess auch daran gesehen, dass sie Nachrichten vorgelesen haben. Der Nachbarin, sie war ja seine Nachbarin, sie hat ihm dann auch aufgeschrieben, ich fühle mich so müde, so erschöpft, ich würde eigentlich den ganzen Tag weiterschlafen wollen. Einer eng vertrauten Person hat sie auch geschrieben, dass sie nicht weiß, was sie macht, dass sie so Aussetzer hat und sich selbst nicht über den Weg traut und Angst hat, dass sie sich umbringt. Das fand ich schon auch sehr drastisch. Die Anwältin in München, die du in Wiesbaden, die du besucht hast, die hat ja Ähnliches erzählt.
Genau, es ist so, das Besondere an dieser Recherche ist auch, dass wir mit den betroffenen Frauen nicht selbst gesprochen haben. Wir haben es versucht, aber keine wollte sprechen, weil es diesen Frauen eben sehr, sehr schlecht geht. Also so haben uns das mehrere Anwältinnen immer wieder geschildert. Die Frauen haben schwere Angstzustände, waren oder sind in Therapie, zum Teil auch stationär. Einige haben versucht, sich das Leben zu nehmen. Und es ist sozusagen den Anwältinnen ist es ein Anliegen, über diese Art von Verbrechen aufzuklären. Aber anders als sonst, wenn wir recherchieren, konnten wir eben nicht mit den Betroffenen selber sprechen. Und das ist natürlich ein Dilemma, weil wir auch, da haben wir auch in der Recherche viel drüber gesprochen, wir wollen eigentlich nicht den Männern und diesen Taten so viel Raum geben. Wir wollen eigentlich eher darauf hinweisen, was macht das mit den Frauen? Wie geht's den Frauen? Was bedeutet das für sie? Vielleicht auch, was kann man tun als Frau? Welche Zustände sollte man ernst nehmen und so weiter? Aber das ist natürlich schwierig, wenn man mit den Frauen selber nicht spricht. Deswegen haben wir versucht, das zu überbrücken, indem wir mit den Anwältinnen gesprochen haben. Und was uns da auch nochmal bewusst geworden ist, es gibt ja zurzeit durch, ausgelöst von Gisèle Pelicot, unser Fall erinnert ja ein bisschen auch an Gisèle Pelicot, aber auch jetzt Colleen Fernandes, wo es natürlich um einen anderen Straftatbestand geht. Aber das sind beides Frauen, die sehr in die Öffentlichkeit gegangen sind, sehr bewusst mit ihren Geschichten in die Öffentlichkeit gegangen sind. Es gibt ja von Gisèle Pelicot auch diesen Ausspruch, die Scham muss die Seite wechseln. Also man hatte so das Gefühl, es gibt so eine Art Empowerment von Betroffenen von sexualisierter Gewalt. Aber unser Fall zeigt auch, dass das eben nicht für alle Betroffenen so ist. Also bei diesen Frauen, über die wir schreiben oder die das erlebt haben, muss Scham eine riesige Rolle spielen, die natürlich völlig deplatziert ist. Und trotzdem ist ein großer Teil, warum es diesen Frauen so schlecht geht, ist, dass sie sich schämen. Also auch nicht alle haben vor Gericht ausgesagt. Wenn sie vor Gericht ausgesagt haben, dann immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das heißt, wir konnten auch in der Recherche uns nicht anhören, was sie sagen. Auch die Videos wurden natürlich in den Gerichtsprozessen gezeigt, aber wurden immer hinter verschlossenen Türen abgespielt, auch anders als bei Gisèle Pelicot. Und das war für uns schon jetzt auch nochmal so ein Bewusstwerden von, wie Betroffene von sexualisierter Gewalt damit umgehen, ist sehr individuell, hat sehr viel mit ihren eigenen Biografien, Kultur und so weiter zu tun. Dass man eben nicht erwarten kann oder man kann das Leid nicht gegeneinander aufwiegen oder miteinander vergleichen. Nur weil die eine so reagiert, heißt das nicht, dass die andere genauso reagieren muss.
Und das ist ja auch vollkommen okay, wenn man nicht diese Kraft hat, sich da vor Gericht hinzusetzen und auszusagen und vor allem mit der Presse darüber zu sprechen.
Genau.
Und genau, das vergisst man vielleicht auch ein bisschen, wenn es jetzt diese starken Frauen gibt, die das können und die sich in Talkshows setzen und darüber reden.
Mhm.
Was hier aber besonders war, und das ist oft bietet die Gesetzeslage in Deutschland gar nicht so sehr, dass diese Männer so bestraft werden können und von den Gerichten so hohe Strafen auch bekommen, was eigentlich vor allem daran liegt, dass sie sich selber gefilmt haben und es wahnsinnig viel Beweismaterial gibt und die, ja, die damit sich selber quasi eigentlich ausgeliefert haben, dadurch, dass es jetzt alles gefunden wurde, und sie erwarten dann jetzt auch sehr hohe Strafen. In Frankfurt waren es 14 Jahre mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Der Angeklagte oder Verurteilte ist jetzt zwar in Revision gegangen, aber wir vermuten, dass es da relativ schlecht aussieht für ihn. Und in München hat die Staatsanwaltschaft in dieser Woche auch lebenslänglich gefordert mit Sicherheitsverwahrung danach. Genau, das ist sehr ungewöhnlich, dass Vergewaltigungen so hoch bestraft werden in Deutschland. Genau,
das hat damit zu tun, dass hier auch wegen dieser Überdosierung der Medikamente es auch versuchter Mord angeklagt war. Das konnten wir in den Prozessen auch beobachten, dass die Gerichte bzw. die Staatsanwaltschaften und so sich sehr viel Mühe gegeben haben, diesen versuchten Mord auch tatsächlich am Ende zu beweisen oder zumindest ins Urteil im Urteil mit zu berücksichtigen.
Was ich dann jetzt gerade auch nochmal gedacht habe, wir können es an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, dass BKA, weil es diese Gruppe ist kein Einzelfall, bei dem Mann in München wurden auf dem Handy allein zig Gruppen gefunden, teilweise waren da über 4.500 Mitglieder drin. Das BKA fährt deshalb auch eine Kampagne und möchte dafür sensibilisieren, dass Frauen wissen, auf was für Anzeichen sie achten müssen. Das ist zum einen, dass man eben sehr lange schläft, sehr abgeschlagen ist am Morgen, aber auch, man blaue Flecken am Körper hat, nicht weiß, wo die herkommen und man an Stellen aufwacht, an denen man nicht eingeschlafen ist. Genau das.
Es können Anzeichen sein.
Genau. Und dafür sollen Frauen sensibilisiert werden, aber auch das Umfeld, wenn man das bei anderen Frauen beobachtet. Genau. An dieser Stelle machen wir einen Cut. Wir könnten noch viel länger über die Recherche und diese Gruppe reden und die unterschiedlichen Männer, die vor Gericht sind. In Berlin läuft hier auch noch ein Prozess, aber wir müssen hier aufhören und machen jetzt einen Sprung, so wie es in der Zeitung auch oft ist. Blättert man um und dann geht es plötzlich um was ganz anderes. Deshalb geht es jetzt um unser Ding der Woche. Und zwar wird es immer vom Gesellschaftsteil der Wochentaz, dem Team, ausgesucht. Und es ist hier in diesem Briefumschlag. Du darfst ihn öffnen.
Es ist ein zerknüllter Zettel und auf dem steht Elfmeterschießen. Das erste Wort kann ich nicht lesen.
Italiens Elfmeterschießen.
Italiens Elfmeterschießen. Okay, das ist relativ leicht für mich jetzt gerade relativ leicht zu erraten, weil ich dieses Elfmeterschießen gestern gesehen habe. Es ist nämlich das Elfmeterschießen gewesen, bei dem sich Italien einigermaßen überraschend gegen Bosnien aus der Weltmeisterschaft, der Fußball-Weltmeisterschaft rausgekegelt hat.
Genau, das ist jetzt das dritte Mal in Folge, dass sie jetzt nicht an der WM teilnehmen dürfen. Und es gab dann um diesen Zettel so ein Eklat, weil der Torwart der Bosnier hatte aufgelistet, welche Rangfolge die Italiener wahrscheinlich am ehesten als Elfmeterschützen, wen sie da ins Rennen schicken werden. Und der italienische Torwart war dann so wütend und wollte ihm den Zettel entreißen und ihn zerreißen, hat es nicht ganz geschafft, aber genau, diesen Zettel habe ich symbolisch dafür vorbereitet. Danke, Anne, dass du da warst und wir über unsere Recherche gesprochen haben. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal recherchieren mit dir.
Ja, freue ich mich auch. Danke für die Einladung.
Bis bald.
Bis bald.
Bei mir ist jetzt Adefumi Olanigan. Sie ist Redakteurin im Zukunftsteil der Wochentaz und Biochemikerin. Hi, Fumi.
Hi, Sophie.
Schön, dass du dir Zeit nimmst für uns. Du hast dich mit Superbabys beschäftigt, denn Startups im Silicon Valley versprechen jetzt Eltern, dass sie ihre besten Babys aussuchen können. In den New Yorker U-Bahn hingen im November Plakate mit Babys, auf denen stand "Have your best baby". Und was hat es damit auf sich?
Ja, das war eine Kampagne von dem Unternehmen Nucleus Genomics. Die sind ein junges Startup und muss ich das wirklich so vorstellen, man ist da in die U-Bahn-Station reingelaufen, wenn man so die Bilder gesehen hat, und da war alles voll mit lauter süßen kleinen Babys, so hätten auch jede Nationalität sein können, und so Sprüchen wie Größe ist 80% Genetik, Intelligenz 50% Genetik, also hab ein größeres, ein schlaueres, ein gesünderes Baby. Und Die Kampagne haben sie gestartet, um zu sagen, sozusagen, hey Leute, wusstet ihr eigentlich, dass ihr auch jetzt schon bessere Babys haben könnt? Die Technologie ist schon soweit. Aber eigentlich kommt einem da erstmal ein ziemlich gruseliges Gefühl.
Ich finde auch, das klingt ziemlich dystopisch. In Deutschland gibt es ja auch Beschränkungen, was man alles so machen darf und was nicht. Welche Tests an Embryonen durchgeführt werden dürfen, die im Labor erzeugt werden. In anderen Ländern ist aber schon mal viel mehr möglich. Was ist das zum Beispiel so? Was wird wo gemacht?
Ja, also wenn man sich allein in Europa umschaut, sieht man, dass man in Großbritannien etwa viel mehr Möglichkeiten hat. Die allermeisten, meine ich, fast auch in Spanien. Also da gibt es auch einen großen genetischen Markt, sowohl für Erwachsene als auch für Embryonen. Was auch ein Grund ist, warum viele, die Eltern werden wollen, sich in diese Länder begeben. Auch da gibt es einen regelrechten Reproduktionstourismus, weil eben die Gesetze in Deutschland sehr viel strenger sind. Und seitdem man Embryonen erzeugen kann, gibt es eben diesen Diskurs darum, was darf man mit ihnen machen. Und es gibt auch schon jetzt viele andere Möglichkeiten, auch bevor dieses Unternehmen Nucleus Genomics auf den Markt gekommen ist. Also genetische Tests im Sinne von, dass man Chromosomen untersucht. Also alle Menschen haben einen doppelten Chromosomensatz, eine Hälfte mütterlicherseits, eine Hälfte väterlicherseits, beziehungsweise von jeweils einem Elternteil. Und wenn dann einmal ein Chromosom dreimal vorkommt, dann spricht man von einer Trisomie und das kann zu schweren Fehlbildungen führen und Embryonen sind gar nicht lebensfähig, können gar nicht die Schwangerschaft beenden. Und auch das kann man eigentlich schon sehr lange untersuchen, machen wir aber in Deutschland nicht. Eben aus der Sorge davor, dass das missbraucht werden könnte. Und ein wichtiger Grund ist eben auch die deutsche Vergangenheit mit dem Holocaust, und durch die Eugenik, in der massenhaft behinderte Kinder auch umgebracht wurden.
Ja, deshalb müssen wir hier in diesem Land besonders vorsichtig sein bei diesem Thema und sind es. Im Silicon Valley ist das ganz anders. Da haben die jetzt sehr große Pläne. Was streben die an?
Genau, also viele dieser Unternehmen werden von Tech-Milliardären aus dem Silicon Valley auch gefördert, also von Peter Thiel, Elon Musk, aber auch Sam Altman, also den CEO von OpenAI. Und das alles gehört in diese große Erzählung von einem besseren Menschen auch. Also sie träumen von einer Welt ohne Krankheiten teilweise. Und es geht nicht mehr darum, Krankheiten zu heilen, sondern Krankheiten eben gar nicht mehr erst aufkommen zu lassen. Und in diesem transhumanistischen Gedanken, also der Gedanke, dass den Mensch weiterzuentwickeln, zu einer neuen, besseren Form des Menschen zu kommen, geht es eben auch darum, die Evolution anzuschieben, dass der Mensch dahin kommt und gegebenenfalls eben dafür die besten Menschen auszuwählen, was eben durch solche Screenings möglich werden könnte, womöglich, aber auch zum Beispiel Gene zu verändern.
2020 ist sogar schon das erste Baby geboren. Aurea heißt sie, wenn ihr mich nicht alles täuscht. Wie lief das ab?
Ja, genau. Deren Eltern, Rafael Smigrodzki und Tui, die hatten großes Interesse an überhaupt dieser Technologie. Und bei ihnen war es so, sie haben eine künstliche Befruchtung durchführen lassen, auch über, dazu muss man noch sagen, auch über eine Leihmutter, weil sie beide auch schon älter waren. Und dann läuft allgemein dieses Screening da und auch also so ab, dass man sozusagen, man erzeugt diese Embryonen durch eine künstliche Befruchtung. Und dann wird genetisches Material von denen gesammelt, in Teilen auch sozusagen das gesamte Genom und das Genom der beiden Eizell- und Spermienspender, jetzt sozusagen in meisten Fällen, die werdenden Eltern. Und daraufhin wird dann untersucht, okay, gibt es bestimmte Auffälligkeiten? Also einerseits wird nach bestimmten Genen untersucht, von denen man weiß, dass sie bestimmte Krankheiten erzeugen können, also Chorea-Huntington-Gen oder wie das BRCA-Gen, das die Wahrscheinlichkeit für Brustkrebs extrem erhöhen kann. Aber sie haben eben, und das ist beim Screening das Neue, auch nach polygenetischen Faktoren gesucht.
Also, was ist das?
Genau, das ist, also es gibt so Gene, manchmal ist es gibt so Gene, wenn die erkranken dann oder mutiert sind, dann führt es ganz klar zu einer Erkrankung. Das sind genetische Erkrankungen. Andere Sachen sind aber auch, dass es so viele Krankheiten, die wir kennen, haben eine genetische Komponente, aber die kann auf 100 Genen liegen und in Genvariationen und Variationen im Genom dazwischen. Und Wie die Krankheiten beeinflussen, da gibt es noch ganz viele große Fragen. Aber durch so Tests, also man hat die Bevölkerung genommen, deren Genome sequenziert. Und dort hat man dann eben nach Varianten gesucht und nach Eigenschaften, die diese Menschen haben. Also haben Menschen mit der Variante, haben die besonders häufig Alzheimer oder besonders selten? Und je nachdem wird dann sozusagen entsteht eine Wahrscheinlichkeitsstatistik, nach der ein genetischer Zusammenhang und eine andere Eigenschaft existiert. Und das gibt es eben für diverse Krankheiten. Aber man hat das auch für alle möglichen anderen Eigenschaften gemacht. Also für äußerliche Eigenschaften wie Aussehen, also Größe, aber auch sowas wie Intelligenz. Und dadurch ergeben sich die Zusammenhänge. Nur das Problem daran ist, dass das nur in Teilen oder kaum mit anderen Umweltfaktoren gekoppelt ist. Absurderweise gibt es dann zum Beispiel auch sozusagen eine Varianz von Genen, die etwas mit Reichtum zu tun haben. Auch wenn wir das jetzt nicht denken würden, dass Gene reich machen können. So, das ist die Schwierigkeit. Das ist ein Zusammenhang von Wahrscheinlichkeiten und anderen Eigenschaften.
Stichwort reich. Da haben ja auch sehr reiche Männer investiert in diese Startups, Peter Thiel, Elon Musk, wir haben sie gerade schon genannt. Das heißt, die wollen damit wahrscheinlich auch Geld machen, nehme ich an. Und nicht nur irgendwie dafür sorgen, dass es keine Krankheiten mehr auf der Welt gibt. Was kostet denn so ein Genscreening für werdende Eltern?
Ja, das ist bei vielen Unternehmen aktuell auf jeden Fall noch sehr teuer. Also das eine Unternehmen Orchid, da zahlt man $2,500 pro Embryo. Und die meisten Eltern würden wahrscheinlich mehrere Embryonen scannen wollen, um sozusagen eine Auswahl zu haben. Und bei dem Unternehmen, was wir ganz am Anfang hatten, Nucleus Genomics, kann man sozusagen den kompletten Prozess einkaufen, von künstlicher Befruchtung bis zu den Scans, aber dafür zahlt man dann auch $25,000. Also man
Crazy.
Muss sich das auf jeden Fall leisten können.
Ja.
Die Hoffnung ist, der Unternehmen, dass dadurch, dass Sequenzierungen jetzt schon immer günstiger geworden sind, weshalb überhaupt so eine Technologie entwickelt werden konnte, dass das in Zukunft mehr Menschen zur Verfügung steht. Und dann glauben manche auch, das könnte unsere Art verändern, wie wir Kinder bekommen und der Standard werden. Dass sozusagen, damit alle gesündere Kinder, das ist der Hauptgrund, der erstmal nach vorne gestellt wird, die Gesundheit und ein möglichst gesundes Kind zu haben, dass alle dafür auf künstliche Befruchtung und solche Verfahren zurückgreifen würden.
Also würde man dann gar nicht mehr durch Geschlechtsverkehr ein Kind kriegen, sondern alle sollen künstliche Befruchtung machen? Meintest du das gerade so?
Ja.
Oh mein Gott.
Also nicht im Sinne von, dass das alle müssen. Auch das wird immer wieder betont. Es ist natürlich immer eine freie Wahl. Aber manche von dieser GründerInnen gehen davon aus, dass das so der Standard wird, um das beste Kind zu bekommen. Und der Vergleich ist dann so, früher sind auch nicht alle ins Krankenhaus gegangen für eine gesunde und gute Geburt. Auch heute ist das der Standard. Das sind dann so Vergleiche, die rangezogen werden.
Okay, wow, das finde ich schon weit hergeholt, muss ich sagen. Aber wie schätzt du das ein? Wie umsetzbar ist das, was die da im Silicon Valley vorhaben? Wo ist da die wissenschaftliche Realität? Die erzählen natürlich auch immer sehr groß von ihren Plänen.
Ja, also es gibt manche ForscherInnen halten wirklich gar nichts von diesen polygenetischen Tests im Sinne davon, was sie über ein Leben voraussagen können. Also ist auch die Frage, können unsere Gene etwas über unser Leben vorhersagen, wie es werden wird? So, manche sagen so, auf keinen Fall, da gibt es viel zu viele andere Faktoren. Von dem wissenschaftlichen Standpunkt ist es so, dass viele Forschungsgemeinschaften und Forschungsgesellschaften einerseits vor diesen Tests gewarnt haben als verfrüht, weil es kann sein, dass diese Tests tatsächlich etwas aussagen können über Krankheitswahrscheinlichkeiten und auch ein leicht vermindertes Risiko. Das heißt nicht, dass man eine Krankheit wie Alzheimer nicht bekommt, aber es kann trotzdem sein, dass das Risiko leicht verringert ist. Trotzdem ist sozusagen die Aussagefähigkeit, wie sehr so ein Risiko wirklich gemindert ist, das kann heute noch nicht gesagt werden. Und deswegen warnen Forschende auch davor, eben das zu weit nach vorne zu stellen und zu große Versprechungen an Eltern zu machen, die dafür ja trotzdem unglaublich viel Geld ausgeben, nur für die kleine Chance, dass es eventuell einen Effekt haben könnte, dass ihr Kind am Ende ein gesünderes, sorgenfreieres Leben lebt oder halt auch mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Top-Schule erreichen wird.
Gleichzeitig gibt es ja trotzdem Situationen, wo ich mir irgendwie vorstellen kann, wo ich nachvollziehen kann, dass man dieses Screening haben möchte. gerade bei Krankheiten wie Trisomie 13 oder 18 schreibst du, dass die Babys im Bauch wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sterben oder kurz nach der Geburt. Dass eine Fehlgeburt bedeutet sehr viel emotionalen Schmerz, aber auch ein körperliches Risiko. Da kann ich mir dann schon vorstellen, gerade bei natürlich einer künstlichen Befruchtung, dass man das eigentlich verhindern könnte. Das heißt, es ist irgendwie schon immer so ein krasses Abwägen.
Total. Also es ist einerseits in so schweren Fällen, kann man, glaube ich, oder haben viele Menschen das Gefühl so, okay, sie finden es verständlich, auch unter dem Gesichtspunkt, dass man mit pränataler Diagnostik, also der Diagnostik während einer Schwangerschaft, auch genau auf diese Dinge untersuchen kann und im Zweifelsfall Eltern ja auch oft geraten wird, abzutreiben oder dass ihnen zumindest die Option aufgemacht wird. Also kann man schon die Frage stellen, wenn man das da machen darf, warum sollte man es dann nicht schon bei den Embryonen machen dürfen und da sozusagen allen etwas Schmerz ersparen? Die Frage ist, glaube ich, einfach, wo liegt da die Grenze? Also wer entscheidet darüber, welches Leid hinnehmbar ist und wie weit würden wir gehen? Also und genau das entscheidet in solchen Fällen eben auch die Ethikkommission. Also wenn da familiäre Geschichte vorliegt für solche Fälle, dann entscheidet die Ethikkommission in meisten Fällen auch dahingehend, dass Eltern das untersuchen dürfen.
Das heißt, die Ethikkommission entscheidet wirklich im Einzelfall?
Sie entscheidet im Einzelfall. Eltern, die eben in Deutschland solche Tests durchführen wollen, die stellen den Antrag bei der Ethikkommission. Das läuft dann auch immer schon über eine Klinik. Und die schaut sich dann die einzelnen Fälle an. Und es kann auch sein, dass sie bei der gleichen Krankheit von Fall zu Fall aber unterschiedlich entscheidet, auch weil sie die Familiengeschichte mit reinnimmt. Also hat die Familie vielleicht schon ein Kind mit Behinderung und wie würde das in dieses Familiengefälle reinfallen? Also die persönlichen Umstände spielen da auch eine Rolle.
Wo würdest du sagen, ist für dich persönlich die Grenze?
Ja, also was ich schon krass fand, war und bleibt einfach dieser Fall von 2018, als der chinesische Forscher Hu Jiankui einfach so, man muss auch sagen, im Geheimen, da Babys genetisch verändert hat, auch im Sinne ihrer Gesundheit, weil sie sollten kein HIV bekommen, wie eins ihrer Elternteile. Und das aber sozusagen total radikal losgelöst war. Und ich würde auch sagen, das sind wirklich nochmal andere Fälle, weil wir dort in die Richtung kommen von dem Design eines Kindes. Also sozusagen nicht nur, man wählt aus, was hat die besten Chancen auf ein besseres Leben, sondern es ist nochmal eine direktere Auswahl von, ich möchte gern blaue Augen haben, ich möchte vielleicht, dass mein Kind hellere Haut hat, ich möchte meinem Kind super Gene geben. Und das ist auf jeden Fall nochmal eine andere Hausnummer. Und ich finde, unsere Gesellschaft sollte in jedem Fall, wenn es darum geht, überhaupt solche Technologien einen Raum zu geben, finde ich im deutschen Umgang mit Reproduktionsmedizin schon auf vieles Gutes und auch in Regeln, die eben sicherstellen, dass Menschen nicht diskriminiert werden können, keine Menschengruppen dadurch diskriminiert werden können und die sich sehr eng und kritisch mit dem Begriff Gesundheit und Krankheit auseinandersetzt und solche Technologien auch nur dafür genutzt werden dürfen.
Vielen Dank, Fumi, dass du uns mitgenommen hast in diese Riesenwelt der Fragen. Ich finde, da gäbe es noch so viel mehr zu diskutieren, auch einfach ethisch. Jetzt haben wir damit angefangen und ich nehme das auf jeden Fall mit und denke weiter darüber nach.
Danke dir.
Bis bald.
Bis bald.
Danke, dass ihr uns zugehört habt. Das war Reingehend, der Podcast der Wochentaz. Wenn ihr uns mögt, teilt unseren Podcast gerne mit Freunden und Familie beim Osterbrunch. Ich sage an dieser Stelle noch Danke an Daniel Fromm für den Schnitt, an Eva-Lotte Andreja für die Produktion und auch an Julian Chepp, der sich um die Technik gekümmert hat. Die Taz hat online keine Paywall, stattdessen gibt es das freiwillige Bezahlmodell Taz zahlig. Der Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch schöne Feiertage. Lasst es euch gut gehen.